du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Gesellschaft und Denkform, Teil 2. Der Hamburger Mathematikwissenschaftler und Mitarbeiter der wertkritischen Theoriegruppe Krisis, Klaus-Peter Ortlieb, über den Zusammenhang von bürgerlicher Vergesellschaftung und wissenschaftlicher Objektivität und deren möglicher Kritik. Nachdem Ortlieb im ersten Teil dargelegt hat, dass sich die Selbstlegitimation der bürgerlichen Wissenschaften auf einem falschen, ideologisch verklärten Selbstbild beruht, beschäftigt er sich im heutigen zweiten Teil mit der Frage, wie die kapitalistische Vergesellschaftung mit der scheinbar übergesellschaftlichen, objektiven Erkenntnis der modernen Wissenschaften vermittelt ist. Dazu Ortlieb.
Geht darum, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dieser Erkenntnisform, speziell der mathematisch-naturwissenschaftlichen, etwas allgemeiner kann man aber auch sagen, der Theorie im neuzeitlichen Sinne, und der Gesellschaft, in der das stattfindet, also der bürgerlichen Gesellschaft. Der Schnittpunkt ist das bürgerliche Subjekt, also die spezifische Konstitution von uns, die eben eine historisch besondere ist und die man nicht so vorfindet in anderen Gesellschaften. Man kann da relativ schnell so Analogien herstellen, also Dinge, die das Subjekt wir dann brauchen, um in dieser Gesellschaft überhaupt zu überleben einerseits, und die andererseits aber auch das Subjekt braucht, das da als Erkenntnissubjekt im Rahmen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Methode auftritt. Das ist einmal strikte Trennung von Subjekt und Objekt, die auf der Seite der Erkenntnis, dieser spezifischen Form von Erkenntnis, notwendig ist, damit man überhaupt auf die Idee kommen kann, es gäbe eine Erkenntnis oder Eigenschaften, die man erkennen könnte, die nur zum Objekt gehören und mit mir selber gar nichts zu tun haben. Dem entspricht auf der Ebene der Warengesellschaft die Trennung Ich und Außenwelt, Ich und Rest der Welt sozusagen. In der Warengesellschaft ist jeder für seine eigene Reproduktion verantwortlich und für eigentlich sonst gar nichts. Dazu gehört dann auch dieses ich-identische Erkenntnissubjekt. Also damit ist gemeint ein Subjekt, was sich nicht definiert durch seine Beziehung zur Natur, anderen Menschen oder der Gesellschaft als Ganzem, sondern sich so als davon unabhängig erfährt, irgendwie autonom und immer derselbe bleibt. Ein weiterer Punkt ist die Gleichheit der Subjekte, die man einmal voraussetzen muss, damit sowas wie objektive Erkenntnis gibt, die ja dann für alle dieselben ist, und dementsprechend auf der anderen Seite die freien, gleichen und geschäftsfähigen Bürger. Und der nächste Punkt in diesem Zusammenhang, die Spaltung des Subjekts in einen Teil, der allen gleich ist, was Kant immer das Transzendentalsubjekt nennt, und einen Teil, der in dem die einzelnen Subjekte verschieden sind, was auf der Ebene der Warengesellschaft entsprechend ist, also so diese Trennung in öffentlich und privat. Und in dem Zusammenhang kommt ja dann immer auch die geschlechtliche Besetzung dieser Spaltung ins Spiel, also im Gegensatz männlich, weiblich, wie er in dieser Gesellschaft besetzt ist und in anderen nicht. Dann haben wir noch auf der, also jetzt spezifischer bezogen auf die mathematische Naturerkenntnis, diese Annahme universeller Naturgesetze, dementsprechend auf der gesellschaftlichen Ebene gesetzesförmige Vergesellschaftung, also Herrschaft ohne Herrscher, also die letztlich nur durch Regeln noch gesteuert ist. Und etwas spezifischer hatte ich mir hier noch notiert, also ein Zeit- und Raumbegriff. Zeit kann man, so wie sie in der Mathematik, also wie sie mathematisch modelliert wird und in der Physik verwendet wird, identifizieren mit der Arbeitszeit in der kapitalistischen Gesellschaft. Beim Raum bin ich mir nicht so sicher. Das ist eine Voraussetzung, ohne die Naturwissenschaft nicht funktioniert. Also der absolute homogene Raum und im Gegensatz zu dem in Sphären aufgeteilten. Da habe ich keine direkte Analogie zur Warengesellschaft. Es ist sicher so, dass der Raum, die Raumvorstellung sich verändert hat. Also man kann das an der Malerei sehen. Also dieser Übergang von den eher zweidimensionalen zu dreidimensionalen Bildern, also so Gewinnung von Perspektive, hat sicher was zu tun, auch mit einer veränderten Raumvorstellung. Es ist also nicht, denke ich, nicht einfach so, dass die Maler da jetzt so im Übergang von Mittelalter zur Neuzeit neue Techniken gefunden haben, mit denen sie irgendwie, was immer schon da war, richtiger dargestellt haben, auch wenn wir das vielleicht so sehen. Also die Bilder werden dem, was wir auf Fotografien sehen, ähnlicher, aber ob Fotografien die Realität richtig abbilden oder eben auch nur in einer ganz bestimmten Weise, das ist ja noch damit nicht gesagt. Das ist vermutlich unsere Auffassung, aber das müsste, ich weiß nicht, wie ein mittelalterlicher Mensch reagieren würde, wenn er eine Fotografie sieht. Also was ich hier jetzt aufgestellt habe, ist so eine Liste von Analogien, und das reicht natürlich noch nicht. Damit da mehr rauskommt, muss man das dann schon mal etwas genauer analysieren. Was man ziemlich so mit bloßem Auge feststellen kann, ist der zeitliche Zusammenhang, den es da gibt. Dass einfach die Naturwissenschaften und die bürgerliche Gesellschaft ziemlich zeitgleich entstanden sind, also die neuzeitliche Naturwissenschaft. Das schließt übrigens nicht aus, dass es so Vorläufer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse im neuzeitlichen Sinne auch schon vorher gegeben hat. Nur, dass diese Form von Erkenntnis, die so sich gesellschaftlich durchgesetzt hat, das ist eben eine Besonderheit der bürgerlichen Gesellschaft. Ja, um jetzt so ein bisschen mehr hinzukriegen als Analogien, müsste man als erstes die Gesellschaft, um die es hier eigentlich geht, genauer charakterisieren. Ich habe jetzt hier noch aus dem Buch von Postone eine Charakterisierung, die mir also ganz gut sozusagen in den Kram passt. Ich lese das mal vor. Er charakterisiert kapitalistische Gesellschaft über ihre ganz besondere Stellung, die Arbeit in ihr hat. Die Besonderheit der Arbeit der Produzenten wird von den Produkten getrennt, die sie durch ihre Arbeit erwerben. Es gibt keinen inneren Zusammenhang zwischen der besonderen Art der verausgabten Arbeit und der besonderen Art der Produkte, die mit dieser Arbeit erworben werden. Das ist völlig anders als in Gesellschaften, in denen Warenproduktion und Tausch nicht vorherrschen, wo die gesellschaftliche Verteilung der Arbeit und ihrer Produkte durch eine große Mannigfaltigkeit von Sitten, traditionellen Bindungen, offener Machtausübung oder als Denkmöglichkeit bewussten Entscheidungen bestimmt ist. In nicht-kapitalistischen Gesellschaften wird die Arbeit auf der Basis manifester, also offensichtlicher, offenbarer gesellschaftlicher Beziehungen verteilt. In einer Gesellschaft jedoch, die durch die universelle Gültigkeit der Warenform gekennzeichnet ist, erwirbt ein Einzelner die von anderen produzierten Güter nicht auf dem Wege offener gesellschaftlicher Beziehungen. Stattdessen ersetzt die Arbeit selbst, entweder direkt oder ausgedrückt durch ihre Produkte, diese Beziehung, indem sie als ein objektives Mittel dient, mit dem die Produkte anderer erworben werden. Die Arbeit selbst anstelle offener gesellschaftlicher Beziehungen konstituiert die gesellschaftliche Vermittlung. Damit tritt eine neue Form gegenseitiger Abhängigkeit auf. Niemand konsumiert, was er produziert, doch eigene Arbeit oder Arbeitsprodukte fungieren als notwendige Mittel, die Produkte anderer zu bekommen. Indem sie in dieser Weise als Mittel dienen, treten die Arbeit und ihre Produkte tatsächlich an die Stelle der manifesten gesellschaftlichen Beziehungen. Auch die Arbeit selbst ist nicht durch offen erkennbare gesellschaftliche Beziehungen vermittelt, sondern durch sich selbst und ihre Vergegenständlichung. Sie wird selbst vermittelt. Diese Form der gesellschaftlichen Vermittlung ist einzigartig. Im Rahmen des marxischen Ansatzes ist sie ausreichend, die kapitalistische Gesellschaft von allen anderen existierenden Formen gesellschaftlichen Lebens zu unterscheiden, sodass diese im Vergleich zu jener als in ihren Merkmalen übereinstimmend gesehen werden können. Sie können als nicht kapitalistisch betrachtet werden, worin auch immer sie sonst sich voneinander unterscheiden mögen. Also ein entscheidender Punkt hierbei, also auch für die in der wahren Gesellschaft charakteristische Erkenntnisform, ist, dass die gesellschaftlichen Beziehungen als gesellschaftliche, von Menschen gemachte, vereinbarte oder auch erzwungene nicht mehr zu erkennen sind, also nicht mehr manifest. Wer sich in der wahren Gesellschaft reproduzieren will, muss arbeiten oder in Klammern sich die Arbeit anderer aneignen. Um welche besondere Arbeit es sich dabei handelt, spielt keine Rolle. Die Gesellschaft tritt auf diese Weise dem Einzelnen so als ein autonomer Prozess entgegen. Ich nutze hier gerne denn das Bild auch einer Maschine, auf deren Lauf weder er noch andere Menschen Einfluss haben, deren Regeln er aber gleichwohl beachten muss. Die Maschine ist mit Arbeit zu füttern, egal welchen Inhalt. Nur verwertbar muss sie natürlich sein nach den Bedingungen, schwer zu durchschauenden Bedingungen des autonomen Prozesses. Und im Gegenzug spuckt die Maschine die Arbeitsprodukte einmal aus. Das ist natürlich jetzt eine Metapher oder ein Bild, was ich davon mache, aber also das charakterisiert, oder es ist ein Moment jedenfalls der kapitalistischen Gesellschaft, was ich in diesem Zusammenhang hier jetzt besonders betonen will. Was dabei verloren geht oder auch es gar nicht aufkommen kann, ist ein Bewusstsein dafür, dass dieser autonome Prozess durch das eigene Handeln erst konstituiert und aufrechterhalten wird. Es ist nicht so, dass diese Maschine sozusagen von außen wirklich da ist, sondern sie wird natürlich durch dieses Handeln, sie ständig mit Arbeit füttern, erst konstituiert. Aber das liegt schon außerhalb der unmittelbaren Erfahrung. Dadurch entsteht dann so eine Distanz zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft, die natürlich nur scheinbar ist. Also es ist ja nicht wirklich so. Die Gesellschaft, so wie sie ist, würde nicht funktionieren oder nicht, gäbe es nicht ohne diese Handlung. Aber sie ist ein notwendiger Schein, weil eben die Erfahrung der Gesellschaftlichkeit der Individuen nicht mehr gemacht werden kann. Es gibt so einen berühmten Absatz aus dem Fetischabschnitt im Kapital, erster Band. Ich würde ihn so interpretieren, da haben schon viele Leute drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Es gilt so als die dunklen Stellen im Kapital. Ich lese den mal vor, es passt an dieser Stelle einfach. Oder jedenfalls ist das eine mögliche Interpretation. Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, dass sie den Menschen, die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eigenen Arbeit, als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt. Daher auch das gesellschaftliche Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen, nicht diese Maschine. Es ist nur das bestimmte gesellschaftliche Verhältnis der Menschen selbst, welches hier für sie die phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen annimmt. Um daher eine Analogie zu finden, müssen wir in die Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier scheinen die Produkte des menschlichen Kopfes mit eigenem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen in Verhältnis stehende selbstständige Gestalten. So in der wahren Welt die Produkte der menschlichen Hand. Dies nenne ich den Fetischismus, der den Arbeitsprodukten anklebt, sobald sie als Waren produziert werden und der daher von der Warenproduktion unzertrennlich ist. gibt in diesem Zusammenhang noch eine zweite wesentliche Eigenschaft auch dieses Begriffes Arbeit, nämlich diesen Doppelcharakter, ohne den der Begriff Arbeit im Kapitalismus nicht adäquat wäre. Er besteht darin, dass Arbeit einerseits als Stoffwechselprozess, also vorgefundene Materialien umformt zu Gebrauchsgegenständen menschlicher Reproduktion, andererseits aber eben die gesellschaftlichen Beziehungen vermittelt, also die Verbindung zwischen Individuum und Gesellschaft überhaupt erst herstellt. Und das völlig unabhängig von ihrem besonderen Inhalt. Nicht, das wird dann als begrifflich manchmal auch unterschieden in konkrete und abstrakte Arbeit. Die sind aber eben im Kapitalismus immer nur zusammen zu haben. Sie lassen sich zwar, was ich gerade gemacht habe, begrifflich zerlegen, aber nicht real. Sie können daher auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es gibt keine sozusagen Arbeit, die nur abstrakt ist. Sie besteht immer auch in der konkreten Tätigkeit. Das ist ebenso sinnlos wie die Idee, man könne die Arbeit von ihrer abstrakten Seite befreien. Arbeit ist immer beides, konkret und abstrakt. Das hat nun Konsequenzen. Weil was sich real nicht auseinanderreißen lässt, wird auch im Alltags- wie im herrschenden theoretischen Bewusstsein auch begrifflich nicht auseinandergehalten. Nun ist aber der Stoffwechselprozess mit der Natur, Marx nennt das immer so, für Menschen unabhängig von der jeweiligen Gesellschaftsform lebensnotwendig. Und daraus folgt dann, dass wegen dieser begrifflichen Unschärfe, weil das immer identifiziert wird, auch mit der anderen Seite, dass die Arbeit als Ganzes, also auch hinsichtlich ihre die gesellschaftlichen Beziehungen konstituierenden Rolle ontologisiert wird, also das heißt zur ewigen Daseinsbedingung des Menschen gehörig angesehen wird. Da gibt es dann noch einen Absatz paar Seiten später im Kapital erster Band, wo das an einem Beispiel nochmal deutlich gemacht wird. Die späte wissenschaftliche Entdeckung, dass die Arbeitsprodukte, soweit sie Werte, bloß sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten menschlichen Arbeit sind, macht Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, aber verscheucht keineswegs den gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit. Was nur für diese besondere Produktionsform, die Warenproduktion, gültig ist, dass nämlich der spezifisch gesellschaftliche Charakter der voneinander unabhängigen Privatarbeiten in ihrer Gleichheit als menschliche Arbeit besteht und die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte annimmt, erscheint vor wie nach jener Entdeckung den in den Verhältnissen der Warenproduktion Befangenen ebenso endgültig, als dass die wissenschaftliche Zersetzung der Luft in ihre Elemente die Luftform als eine physikalische Körperform fortbestehen lässt. Also Konsequenz dieses Doppelcharakters, der aber nicht gesehen wird, ist der, dass die eigenen gesellschaftlichen Verhältnisse nicht etwa als historische angesehen werden, sondern als zweite Natur und die daher auch nicht in Frage gestellt werden können. So, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Wahngesellschaft das Bewusstsein ihrer, also ihrer Subjekte, also die, der Menschen, die in ihren Verhältnissen leben, konstituiert und hinzunimmt, diese Charakterisierung der Wahngesellschaft, dann lässt sich daraus schon einiges für die bürgerliche Subjektform ableiten. Und da ist einmal der erste Punkt, diese Distanz zwischen Individuum und Gesellschaft. Auf dem Vortrag in Marktbeit, den ich gehalten habe, da ist in der Diskussion auch gesagt worden, das sei doch eigentlich nichts Besonderes. Also Individuen und Gesellschaft gibt es doch eigentlich immer. Das ist insofern richtig, als diese begriffliche Unterscheidung von Individuum und Gesellschaft natürlich sinnvoll ist für jede Gesellschaft. Selbst wenn ich einen Ameisenstaat analysiere, ist die einzelne Ameise, die da rumkrabbelt, natürlich nicht dasselbe wie das Gesamtsystem. Aber sich in dieser Hinsicht gewissermaßen als direktes Gegenteil dieser Ameise zu denken, also als ein mit sich selbst identisches Ich, strikt getrennt von der Außenwelt und mit einem von ihr unabhängigen Bewusstsein ausgestattet, wie es eben für das bürgerliche Subjekt charakteristisch ist, verdankt sich eben diesem notwendigen Schein der Distanz zwischen Einzelnen und der wahren Gesellschaft, die als natürliche, ihren eigenen Gesetzen folgende Umwelt erfahren wird. Daraus folgt dann die für die bürgerliche Gesellschaft spezifische Subjekt-Objekt-Trennung, die also Bedingung, ich sagte schon, für die neuzeitliche Form von Theorie ist, weil die Frage nach den Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten von Objekten, die diese unabhängig von den erkennenden Subjekten haben, sich ohne diese Trennung gar nicht stellen würde. Es gibt ein philosophisches Problem, das tatsächlich auch erst in der Neuzeit aufgekommen ist und die Philosophen vorher irgendwie auch gar nicht so besonders interessiert hat. Das ist das Erkenntnisproblem. Also die Frage, wie ist eigentlich Erkenntnis oder etwas genauer objektive Erkenntnis möglich, angesichts der offenbaren Subjekt-Objekt-Trennung, die allerdings von neuzeitlichen Philosophen als von vornherein gegeben angenommen wurde, also nicht historisch gesehen, das hat eigentlich erst Marx getan. Also da könnte man jetzt so einen Durchgang durch die Philosophiegeschichte machen. Ich nenne nur mal ein paar Namen. Descartes etwa, der sozusagen radikalen Zweifel daran geäußert hat, dass Erkenntnis möglich ist und im Zuge dieses Zweifels am Ende also darauf gekommen ist, dass eigentlich das Einzige, dessen er sich gewiss sein kann, er selber sei. Also dieses berühmte Ich denke, also bin ich. Das kommt von diesem Problem her. Dann die Skepsis eines Hume, dass aus Erfahrung allein keine sichere Erkenntnis erlangt werden kann, nicht aufgrund dieser Trennung. Und schließlich die Lösung Kants, dass die Vernunft nach ihren Prinzipien an die Natur herangehen müsse und sie nötigen, die Fragen zu beantworten, die sie selbst in die Natur hineinlegt. Wobei diese Vernunftprinzipien aller Erfahrung vorgelagert sind. Das geht dann noch weiter. Also Hegel etwa, der kritisiert an Kants Erkenntnistheorie, sie erfordere Wissen über menschliche Fähigkeiten, eben dieses a priori, als Voraussetzung allen Wissens. Hegel scheint der Erste zu sein, der die Subjekt-Objekt-Dichotomie gedanklich zu überwinden versucht. Er behandelt alle Wirklichkeit, auch die Natur, und da wird es ein bisschen problematisch, als durch Praxis konstituiert, also letztlich durch das Subjekt geschaffen. Also der Geist, das ist Hegel jetzt in seiner Entfaltung, konstituiert das Subjekt, was absolute Erkenntnis in der Identität von Subjekt und Objekt ermöglicht. Also Hegel, Idealist, sagt, eigentlich gibt es das Objekt als Außenwelt gar nicht, sondern es ist durch das Subjekt selber konstituiert. Ich hatte auf Hegel schon im ersten Teil hingewiesen, also die tatsächliche Praxis der Naturwissenschaft, die sich ihre Erfahrung erst selber schafft, die wird hier vielleicht ganz gut beschrieben. Aber was Hegel sehr unkritisch sieht im Gegensatz zu Kant, ist, dass er identifiziert im Grunde die Natur und die Erkenntnis der Natur. Also Natur ist für ihn das genau, was das Subjekt konstituiert. Wenn für Kant gab es ja doch immer noch eine Differenz, also dieses Ding an sich, was wir nicht erkennen können, das ist bei Hegel verschwunden. Marx, den ich hier ja schon zitiert habe, leistet implizit auch einen Beitrag zum Erkenntnisproblem, auch wenn er, soweit ich das weiß, eigentlich nie so direkt auf Naturwissenschaft Bezug nimmt. Und zwar, sein Beitrag besteht darin, dass er die Frage anders stellt. Also nicht, wie ist Erkenntnis möglich, sondern bei ihm kommt ein drittes hinein, eben die konstituierende Praxis als eine gesellschaftliche, also wobei damit nicht allein gemeint ist, dass gesellschaftliche Objektivität durch das Subjekt geschaffen wird, sondern als Konstitution gesellschaftlicher Objektiv und Subjektivität durch die Strukturen gesellschaftlicher Vermittlung. Also die beiden Zitate, die ich da eben aus dem Kapital gebracht habe, die sagen ja auch, die Subjekte werden durch diese Form der Vergesellschaftung konstituiert. Und dann, also wenn man davon ausgeht, dann ist die Frage nicht mehr, wie zwei an sich getrenntes wären, nämlich Subjekt und Objekt, miteinander in Zusammenhang gebracht werden können und Erkenntnis überhaupt möglich ist, sondern wie diese, also die Erkenntnis unter einer bestimmten Form von Subjekt und Objekt gemeinsam konstituierenden gesellschaftlichen Verhältnissen beschaffen ist. Also Marx bringt sozusagen ein drittes ins Spiel, eben die gesellschaftliche Vermittlung, die sowohl Subjekt, also die Form des Subjekts, als auch die Objektivität konstituiert. Ja, dem Ansatz folge ich und wollte jetzt noch so auf ein paar Einzelpunkte eingehen, also die Gleichheit der Subjekte. Das ist eigentlich selbstverständlich, dass sowas da sein muss. Also objektive Erkenntnis muss natürlich insbesondere intersubjektiv sein, was die Gleichheit der Subjekte voraussetzt und was auf der anderen Seite die Warenform als eben die freien, geschäftsfähigen, den gleichen Zwängen und Regeln der sie umgebenden zweiten Natur unterworfene Warenbesitzer und Produzenten erst konstituiert. Das ist das Kantsche Transzendentalsubjekt und das findet hier seinen gesellschaftlichen Grund. Damit ganz eng zusammenhängt die Spaltung der Subjekte, weil bekanntlich sind die Individuen ja nicht gleich. Und in der Reduktion, die da drin steckt, also in dieser Gleichsetzung, könnte niemand aufgehen, das wird überhaupt nicht lebbar. Da sie aber nichtsdestoweniger real als also Subjekte, dass die Subjekte als Waren- und Arbeitsmonaden Einzelexemplare derselben Gattung sind, das ist gesellschaftliche Realität und das kann also nur funktionieren, wenn sie sich spalten in ein urteilendes Verstandeswesen, also so der in der Gesellschaft der öffentliche Bereich, in dem sie rational handeln und sich da der Form nach auch alle gleichen. Also die Gleichheit vor dem Gesetz ist das Paradebeispiel dafür. Und auf der anderen Seite ein empfindendes Körperwesen, in dem sich ihre Individualität ausleben darf. Das aber, und da kommt dann diese geschlechtliche Abspaltung ins Spiel, dass diese Individualität, die muss halt um der wahnförmigen Funktionsfähigkeit willen domestiziert werden. Sie wird als fremd empfunden, zum tierischen Erbe gehörig interpretiert und ist häufig auch mit Angst verbunden. Und da sich die individuellen der Privatsphäre zurechnenden Anteile andererseits vom eigenen Ich nicht einfach amputieren lassen, werden sie vom männlichen, also der eher der öffentlichen Sphäre verhafteten Subjekt an die Frau delegiert. Also das ist das berühmte Abspaltungstheorem von Roswitha Scholz. die Subjekt-Objekt-Trennung. Also die Schwierigkeit, sich das vorzustellen, also liegt daran, sich vorzustellen, wie eigentlich eine Erkenntnis vonstatten gehen kann, die ohne Spaltung in Erkenntnis Subjekt auf der einen und erkannten Subjekt auf der anderen Seite vonstatten gehen soll. Es gibt aber solche Erkenntnisformen. Also man kann sie in der Geschichte auch festmachen, also und zwar so zuletzt im Europa in der Renaissance, also Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit, da gab es schon so eine Vielfalt der Erkenntnisformen und oft war sie auch nur in Einzelpersonen vereinigt. Also ein Beispiel dafür sind die Astronomen, die ja zu der Zeit alle zugleich auch immer Astrologen waren. Also Kepler zum Beispiel, der war Hofastrologe, so heißt die Stelle vermutlich, am Hof Kaiser Rudolf II. In Prag. Das heißt, der wurde vor allem auch dafür angestellt, dass er den Herrschaften dort Horoskope stellte. Und nun sollte man sich das nicht so vorstellen, dass diese Leute also das jetzt nur gemacht haben, weil sie dafür eben halt bezahlt wurden und die Astronomie, das war denn ihr wirkliches Interesse, sondern die haben durchaus noch versucht, beide Aspekte irgendwie zu vereinheitlichen. Ein zweites und möglicherweise in Westeuropa das letzte Beispiel ist Newton. Den hat der Keynes, also der Ökonom Keynes, der hat dessen Nachlass erworben und nachdem er den durchgeguckt hat, festgestellt, also auch darüber geschrieben und Newton als den letzten Magier bezeichnet. Das kommt daher, dass Newton auch der Alchemie verhaftet war. Also das ist so eine Art Form von Magie noch, also magische Vorstellungen, die da drin stecken. Und darüber auch viel, Papers angefertigt hat, aber die hat er nie veröffentlicht, weil das zu seiner Zeit war das einfach nicht mehr opportun. Also Newton hat auch versucht, also magische Vorstellungen mit naturwissenschaftlichen noch zu verbinden, ist aber nur mit den im zweiten Teil jemals an die Öffentlichkeit getreten. Also wenn man irgendwie kennzeichnen will, wie eigentlich diese andere Form von Erkenntnis vonstatten geht, ist da ein Begriff, den man da benutzen kann, ist der des partizipierenden Bewusstseins oder der partizipierenden Erkenntnis. Also die Alchemie hatte die Vorstellung, dass Materie Bewusstsein besitzt und Erkenntnis ist Partizipation daran. Also und die Handlung, also auch ähnlich rituell wie die Handlung, die man bei Experimenten ausführen muss, die dienten in der Alchemie aber auch immer dazu, sich selbst also in einen Bewusstseinszustand zu versetzen, der also so diese Partizipation am Bewusstsein der Materie herstellte. Daraus folgt dann natürlich, dass also derartige Experimente auch nicht so zum Maßstab hatten, dass sie wiederholbar sind, weil die Individualität des einzelnen Alchemisten dort natürlich eine wesentliche Rolle spielte. Also in unserem Alltag hat man diese Form von Erkenntnis, die gibt's noch. Die läuft nur in der Regel nicht unter diesem Begriff. Also man kann sagen, die Leute, die mit denen ich zusammenlebe oder sagen wir das Kind, die Kinder, die ihr mit euch rumtragt, die kennt ihr, aber sie sind nicht euer Forschungsobjekt. Also das ist so eine Form, also eine direkte Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, wenn man das so überhaupt sagen darf, die durchaus zur Erkenntnis führt und früher eben auch unter diesem Namen lief, Erkenntnis. Das tut man heute nicht mehr. Also das ist irgendwie keine anerkannte Erkenntnisform, aber natürlich ist es eine. Also dieses Kennen im privaten Bereich ist ja, das lässt sich sicherlich nicht beschreiben durch die Art und Weise, wie ich hier die mathematisch-naturwissenschaftliche Methode beschrieben habe. Das wäre ja schrecklich.
Hell, öffne bitte das Gondelschleusentor.
Hallo, Hell, hörst du mich? Hallo, Hell, hörst du mich? Hörst du mich, Hell?
Kannst du mich hören, Hell?
Hallo, Hell, hörst du mich?
Hallo, Hell, hörst du mich? Hörst du mich, Hell?
Jawohl, Dave. Ich höre dich.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Wo liegt das Problem?
Ich glaube, du weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt.
Wovon redest du überhaupt, Hal?
Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden.
Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
Insofern kann man auch sagen, dass die Erkenntnis, die durch Trennung von Subjekt und Objekt erfolgt, nur eine besondere Art ist, zwischen beiden überhaupt eine Beziehung herzustellen. Allerdings eine, der das Bewusstsein dafür verloren gegangen ist. Nicht? Also man hat, also das liegt eben an der Methode, die letztlich den Schein erzeugt, es würden sozusagen diese Eigenschaften herausgearbeitet, die nur dem Objekt zukommen. Tatsächlich ist das, was da passiert, aber nur eine besondere Form der Beziehung zwischen Subjekt und Objekt. Man kann das als, und das wird ja häufig auch getan, als ein Herrschaftsverhältnis bezeichnen. Also, und die darauf beruhende Technik als Zwang. Also, ich zwinge die Natur, also, sagen wir, diese Erscheinungsform hier anzunehmen, wieder beim Mikrofon. Das macht sie ja nicht von selbst. Auch dazu vielleicht nochmal ein Gegenbeispiel. Also, das ist, also, mit diesem Beispiel ist das immer so ein Problem, weil das klingt so verrückt. Also, das Beispiel, was ich nenne, Regenzauber. Kein Mensch käme heute natürlich auf die Idee, das sozusagen als Alternative zu irgendwelchen technischen Eingriffen in die Natur zu nehmen. Trotzdem kann man so rein logisch nicht sagen, dass das irgendwie widerlegt sei durch die Naturwissenschaften. Weil ein Regenzauber will die Natur nicht zwingen, sondern ein Regenzauber ist eine Handlung, mit der der Medizinmann oder wer immer das da macht, in Beziehung tritt zur Natur. Es ist so eine Art Werbung. Und auf eine Werbung kann die Umworbene eingehen, also sie kann es aber auch lassen. Und insofern ist das Kriterium, dass das erfolgreich ist, das ist keins. Das wäre nicht akzeptiert. Also man könnte keinem Menschen, der da versucht, so einen Regenzauber zu initiieren, zu sagen, das klappt doch nicht. Dann zuckt man nur mit, ja, das ist ja auch nicht das Kriterium. Also insofern, es gibt da wirklich keine Möglichkeit zu sagen, das eine sei richtig und das andere falsch, weil die Kriterien, an denen das gemessen wird, die sind völlig verschieden.
Hal, öffne bitte das Gondelschleusentor.
Hallo Hal, hörst du mich? Hallo Hal, hörst du mich? Hörst du mich, Hal?
Kannst du mich hören, Hal?
Hallo, Hal, hörst du mich?
Hallo, Hal, hörst du mich? Hörst du mich, Hal?
Jawohl, Dave. Ich höre dich.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Wo liegt das Problem?
Ich glaube, du weißt ebenso gut wie ich, wo das Problem liegt.
Wovon redest du überhaupt, Hal?
Das Unternehmen ist zu wichtig, als dass ich dir erlauben dürfte, es zu gefährden.
Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst.
Ich weiß, dass ihr beide geplant habt, mich abzuschalten. Und ich glaube, dass ich das nicht zulassen darf.
Wie zum Teufel kommst du auf die Idee?
Ihr habt zwar in der Gondel alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, damit ich euch nicht hören konnte. Aber ich habe doch eure Lippenbewegungen gesehen.
Also gut, Hal. Dann werde ich eben durch die Notluftschleuse reinkommen.
Ohne deinen Raumhelm wird dir das wohl sehr schwer fallen, Dave.
Du wirst jetzt tun, was ich dir befehle. Öffne das Schleusentor.
Dave, das Gespräch hat keinen Zweck mehr. Es führt zu nichts. Leb wohl.
Hal? 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 Hal?
Ja, vielleicht nochmal im Gegensatz dazu, die Rituale, die vollzogen werden müssen, wenn man physikalische Experimente macht, mit der, an dem man auch sehr, sehr deutlich machen kann, dass diese Spaltung des erkennenden Subjekts in so diesen subjektiven Faktor, also den individuellen Anteil und das Allgemeine. Ich hatte da in dem Text kurz erwähnt, so diese Vorschriften, die man in Physikbüchern findet. Ich habe hier mal eine rausgeschrieben. Da steht Folgendes drin. Das fängt hier mit einem Satz an, dass der Beobachter, um nicht durch seinen Lebensprozess selbst störende Nebenerscheinungen hervorzurufen, sich von dem Orte, wo die zu studierende Erscheinung vor sich geht, tunlichst fernhalte. Muss er an dem Apparate bleiben, so hat er die von seinem freien Willen abhängenden störenden Lebensäußerungen einzuschränken und die unwillkürlich an ihm vor sich gehenden Prozesse, so namentlich die Wärmestrahlung seines Körpers, durch eingeschaltete Schutzmittel unschädlich zu machen. Es darf aber diese Vorsorge nicht so weit gehen, dass man damit während der Beobachtung körperlich und damit auch geistig leidet, weil man sonst an Beurteilungsschärfe mehr verliert, als man durch Elimination der eigenen Fehlerquellen vielleicht zu gewinnen vermag. Also das stammt aus einem Handbuch der physikalischen Messbestimmungen von 1886 schon, aber das hat sich seither nicht... Naja, es hat sich insofern verändert, als sozusagen diese Rausnahme des eigenen Körpers aus diesen Messungen durch die riesigen Apparate, die die Physik heute benutzt, irgendwie viel selbstverständlicher ist. Also am DESY in Hamburg, Elektronen-Synchrotron, da findet sowieso alles innerhalb von Maschinen statt und es sind dann eher die Apparate, die die Aufzeichnung machen. Aber was hier eben deutlich wird, ist, dass die Körperlichkeit des Experimentators eben eine Störung ist, die ist unschädlich zu machen, und zwar bis zur Leidensgrenze, aber eben auch nicht drüber hinaus, weil ja der Status des Beobachters leider, kann man sagen, an seine Körperlichkeit gebunden ist. Damit wird die Wiederholbarkeit des Experiments gewährleistet und Unabhängigkeit der Ergebnisse von dem, der es ausführt. Naja, und es ist eben diese Handlung, die die Subjekte eben auch an sich selber, also nicht nur an seinem Objekt, sondern auch an sich selber zu vollziehen hat, die dann den Schein erzeugen, dass die im Experiment beobachtete Gesetzmäßigkeit eine Natureigenschaft sei und mögliche Abweichungen eben nur auf sich selbst zurückzuführen, weil man den natürlichen Ablauf gestört hat. Ich hatte, glaube ich, vorher schon mal gesagt, dass mittelalterliche Menschen die Erfahrung, auf die sich die neuzeitliche Naturwissenschaft bezieht, gar nicht machen konnten, weil sie diese Methode nicht kannten. Aber hier gibt es noch einen weiteren Grund als den der fehlenden Kenntnisse dieser Methode, nämlich er hätte sich vermutlich, kann ich sagen, so genau kenne ich den mittelalterlichen Menschen nicht, da er aber nicht als bürgerliches Subjekt konstituiert ist, auch gar nicht in der dazu erforderlichen Weise spalten lassen. Nee, und diese Spaltung ist einfach notwendig, um zu dieser Art von Erkenntnis zu kommen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der jetzt stärker Bezug nimmt auf die Inhalte mathematischer Naturerkenntnis. Das ist der Zeitbegriff. Das ist in den letzten Jahren ziemlich viel erforscht worden. Also für Kant ist die Zeit ja ein Gegenstand des a priori, also aller Erfahrung vorgelagert, aber eben auch etwas, was bei ihm, so sieht es jedenfalls aus, irgendwie so angeboren ist, also die Zeitvorstellung. Gemeint ist damit aber ein ganz spezifischer Zeitbegriff, und der ist überhaupt nicht immer derselbe gewesen. Und es gibt auch heute noch, so ähnlich wie was ich da von der partizipierenden Erkenntnis sagte, Bereiche, in denen man tatsächlich andere Zeitbegriffe hat. Also gemeint ist bei Kant die sogenannte absolute, wahre mathematische Zeit. Das ist Newton, der führt das in seinem Hauptwerk auch an einer Stelle mal ein. Also so die Vorstellung, die fließt gleichmäßig und wird nicht von irgendetwas anderem beeinflusst. Also in dem Buch von Postone, da habe ich eine ganz gute Charakterisierung gefunden, also wo die Besonderheit dieses Zeitbegriffs deutlich wird. Postone unterscheidet Zeitbegriffe, nennt das eine konkret und das andere abstrakt, also abstrakte Zeit, die eben beschrieben wurde von Newton, als Zeit als unabhängige Variable im Gegensatz zur konkreten Zeit. Das ist eine, die durch Ereignisse erst definiert wird. Also das können alltägliche Handlungen sein, wie also zum Beispiel die Zeit, eine Tasse Reis zu kochen. Es können die Zyklen im Laufe des Jahres sein. Es können auch sehr lange Zeiten sein, wie also Dynastien. Also Poisson macht diesen Unterschied, während bei uns ist es andersrum. Bei uns wird die Zeit, um das mit dem Reis aufzunehmen, auf einer Spaghetti-Packung steht Kochzeit 8 Minuten. Da wird jetzt nicht die Zeit, niemand käme heute auf die Idee zu sagen, 8 Minuten ist die Zeit, die ich brauche, um eine Packung Spaghetti zu kochen. Abgesehen davon, dass das auch nicht stimmt immer, weil jedenfalls, wenn sie am Ende schmecken sollen, sollte man nicht so genau auf die Uhr gucken, sondern hin und wieder mal probieren, ob sie schon gut sind. Nee, aber heute werden Vorgänge, wird die Zeit gemessen, aber mit anderen Mitteln, die bestimmte Vorgänge brauchen. Und niemand käme auf die Idee, Zeitdauer zu definieren durch bestimmte konkrete Vorgänge. Also eine sehr weit verbreitete Zeitvorstellung, die sich von Ägypten aus ziemlich so, über so Europa und Asien verbreitet hat, ist die Tag und Nacht in bestimmte Segmente einzuteilen, die im Übrigen auch nicht unbedingt nach unseren heutigen Maßstäben alle gleich lang sein mussten, aber schon feststehende Segmente waren. Aber eben Tag und Nacht. Und das hat einmal zur Folge, dass die Stunden, also diese Segmente des Tages im Sommer länger waren als im Winter. Eben von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und bestimmte Segmente. Und das passt natürlich auch zum ländlichen Leben, wo ja im Sommer in der Regel mehr zu tun ist als im Winter. Das hat sich dann ziemlich weit verbreitet.
Guten Tag, meine Herren. Ich bin ein HAL-9000-Computer. Ich wurde konstruiert und programmiert in der HAL-Fabrik in Verbana, Illinois, am 12. Januar 1992. Mein Instrukteur war Mr. Langley und er hat mir auch ein Lied beigebracht. Wenn Sie es gern hören möchten, werde ich es Ihnen vorsingen.
Ja, ich möchte es gern hören, Herr. Sing es mir vor.
Es heißt Hänschenklein.
Hänschenklein ging allein in die weite Welt hinein. Stoff und Hut steht ihm gut, Hans ist wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Da besinnt sich das Kind.
Ich wollte noch mal einen anderen Gedanken da einbringen. Es ist so, dass es eigentlich inzwischen weit anerkannt ist, dass die Zeitvorstellung sich geändert hat zu Beginn der Neuzeit. Das wird normalerweise in Zusammenhang gebracht mit der Erfindung der Uhren, der mechanischen Uhren. Das war so um 1300 herum und wurde dann 1600 irgendwas nochmal verbessert durch Huygens. Und die gängige Idee dabei ist, oder das, was eigentlich propagiert wird häufig, ist, diese Erfindung sei die Ursache dafür, dass unsere Zeitvorstellung sich geändert hat. Das ist wieder derselbe Gedanke, den hatte ich im ersten Teil schon mal angegriffen, dass es die technische Entwicklung sei, die bestimmte gesellschaftliche Vorstellung oder hier den Umgang mit der Zeit verändert. Und Poston, das ist so ein eigener Abschnitt bei ihm, wo er historisches Material zusammenträgt, wendet sich sehr entschieden dagegen und belegt das auch. also kommt am Ende zu dem Schluss, ist es genau umgekehrt. Die Uhr wurde benutzt, um eine bestimmte Gesellschaft, einen neuen Umgang mit der Zeit dann auch durchzuführen. Die Uhr kam sozusagen gerade wie gerufen, aber sie war nicht die Ursache davon. Dazu muss man wissen, dass es präzise Wasseruhren, jetzt nicht mechanische Uhren, sondern Wasseruhren schon in der Antike gab, wobei die Technik durchaus so eine gleichförmig fließende Zeit nahelegte. Das wurde aber als unangemessen angesehen und in diese Uhren wurden dann auf höchst kunstvolle Weise Mechanismen angebracht, sodass die Stunden dann variabel wurden. Das war ähnlich in Japan. Dort gelangten die europäischen Uhren nach ihrer Erfindung durch christliche Missionare hin. Die wurden aber nicht benutzt, um sozusagen die westliche Zeit einzuführen. Das waren irgendwie nette Spielzeuge, aber sie hatten eigentlich keine gesellschaftliche Bedeutung. Und das wurde erst, und zwar ziemlich genau in dem Moment, anders als Japan sich entschied, westlich zu werden. Das war im Ende des 19. Jahrhunderts. Da gab es eine bewusste politische Entscheidung, sich sozusagen an die Gesellschaftsform des Westens anzubinden und dann also so diese übliche nachholende Modernisierung zu vollziehen. Und von da ab wurden dann auch diese Uhren benutzt. In China hatten die immer zwei Zeitsysteme, und zwar gab es eine Variable, also entsprechend dem, was ich da eben vorgestellt hatte, für den Alltag, und daneben noch ein zweites Zeitsystem mit 12, also auch in unserem Sinne gleichen Doppelstunden für astronomische Zwecke. Also die hatten sehr genaue Voraussagen von Sternbewegungen und dazu haben sie eben diese Zeit mit 12 gleichen Doppelstunden benutzt. Aber auch dieser Zeitbegriff ist mit unserem noch nicht vergleichbar, weil in China waren diese Doppelstunden individualisiert. Also man konnte die nicht einfach austauschen. Jeder hatte sozusagen ihre individuelle Bedeutung, während bei uns ja der Zeitbegriff wesentlich dadurch geprägt ist, dass es also die Stunde von 11 bis 1, das ist ja keine Stunde, von 11 bis 12 ist genauso, von 1 bis 2 ist eben eine Stunde. Während unsere Zeit, und damit komme ich dann zur Arbeitszeit, ist ja genau dadurch geprägt. Schon, dass die Formulierung etwa von Galileis Fallgesetz oder er hat so Begriffe von gleichförmiger Bewegung, in gleichen Zeiten werden gleiche Wege zurückgelegt. Nicht? Da muss man, wenn man, damit das überhaupt Sinn macht, muss man verschiedene Zeiträume, wenn sie nur gleich lang sind, miteinander identifizieren können. Das war den Chinesen fremd. Also woran man das Aufkommen des modernen Zeitbegriffs festmachen kann, ist, dass im 14. Jahrhundert, also wo auch die Uhr erfunden wurde, sich vorher schon die sogenannten Arbeitsglocken ausgebreitet hatten in den Zentren der tuchproduzierenden Industrien, also Holland war das vor allem, wo also zum ersten Mal, also neben den Kirchen, die ihre Glocken hatten, auch also städtische Glocken, die jetzt nicht der Kirche unterlagen, also Türme aufgebaut worden mit Glocken darin, die dann den Arbeitstag einläuteten und auch beendeten. Also es gab damals die ersten Lohnkämpfe, Kämpfe um Länge des Arbeitstages, und es war halt eine Produktion für den Export, also der erste, im Grunde die erste Form von Industriekapitalismus, auch wenn das noch keine Industrie waren. Also es waren Verleger, also da kamen die Leute zusammen, machten ihre Tücher und lieferten die bei dem Kapitalisten ab, der sie dann weiterverkauft, und erhielten also dafür ihren Lohn. Und in dem Zusammenhang und natürlich auch örtlich genau dort, da wurden dann die mechanischen Uhren, sobald sie eingeführt wurden, also sobald sie erfunden waren, dann auch eingeführt und verbreiteten sich dann so nach und nach über Westeuropa. Man kann insofern relativ klar sagen, dass also jetzt so historisch auch, man braucht es ohne große begriffliche Ableitung, dass die abstrakte Zeit, der Zeitbegriff halt durch die Arbeitszeit als Maß des Wertes von Waren sozusagen auf die Welt kam. Noch als Abschluss ein Defizit des ganzen Ansatzes. Oder was mir wirklich nicht klar ist, ist, wie das genetisch sozusagen entstanden ist. Also es gibt da ja einige Probleme. Man muss also sagen, dass zu Galileis Zeiten der Kapitalismus ja alles andere als entwickelt war. Und ich habe überhaupt keine Erklärung dafür, in welcher Reihenfolge da was zustande kam. Da wären wahrscheinlich riesige historische Studien notwendig. Was ich hier gemacht habe, ist nur zu versuchen, dass es da begriffliche, also von den Begriffen her sozusagen logische Zusammenhänge gibt zwischen Gesellschaftsform und Erkenntnisform. Wie die sich so nacheinander historisch entwickelt haben, ist damit in keiner Weise erklärt. Und das ist auch jenseits dessen, was ich könnte.
Soweit Klaus-Peter Ortlieb über den Zusammenhang von bürgerlicher Vergesellschaftung und Denkform. Hinweise zu weiteren Sendungen von MPC findet ihr auf der Radio-Frei-Homepage www.radio-frei.de unter Redaktion, Inforedaktion. Hier haben wir auch zu einzelnen Sendungen weiterführende Texte verlinkt. Texte zum Thema dieser Sendung findet ihr auch unter der Homepage der Krisisgruppe. www.krisis.org. Die nächste MPC-Sendung kommt wie immer am Sonntag um 18 Uhr.
Überleben. Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.